Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen zum Persönlich, hier aus dem Kulturhof Schloss Könitz. Wir sind am Schermen, im Schermenraum, weil es nämlich draußen ein bisschen regnet. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste und hoffe, dass sie auch ein bisschen miteinander harmonieren. Musik und Politik sind sicher zwei Themen, wo wir unter anderem darüber reden. Marianne Streif ist seit 2 Jahren Nationalrätin für die EVP, für die Evangelische Volkspartei. Vorher hat sie auf Kantons- und auf Gemeindeebene politisiert. Marianne Streif war über 30 Jahre lang Lehrerin. Sie ist geheiratet, hat 3 erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann zu Oberwangen. Der Lorenz Hasler ist mit Leib und Seele Musiker. Er spielt Geige und leitet hier in Könitz die Musikschule. Der Lorenz Hasler hat aber auch schon Hollywood-Luft geschnuppert. Im Titanic-Film mit der Kate Winslet und dem Leonardo DiCaprio haben er und seine Kollegen vom Ensemble I Salonisti Sportorchester gespielt, wo bis zum bitteren Ende musiziert hat. Der Lorenz Hasler ist geheiratet, hat 2 erwachsene Söhne und er lebt mit seiner Frau in Könitz. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Lorenz Hasler, als ich das erste Mal auf Könitz kam, vor der Sendung, haben wir ganz eine lustige Begegnung gehabt miteinander. Ich bin am Bahnhof angekommen und sie haben gesagt, sie laufen mir entgegen. Und dann haben wir uns gesehen über eine ganz grosse Strassenkreuzung. Es hat einen Haufen Auto gehabt. Und sie haben mir gewunken. Ich habe sie natürlich nicht verstanden. Sie haben mir etwas sagen, aber ich habe gemerkt, ich muss über die Strasse. Und ich habe geschaut und ich habe gesehen, ja, ich kann gar nicht über die Strasse. Es hat gar keinen Fußgängerstreifen. Und in dem Moment denke ich, wenn uns jemand beobachtet hätte, hätte die Person gedacht, diese Frau ist nicht von Könitz. Weil wir haben uns auf der sogenannten Koexistenzzone befunden. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, die Koexistenzzone, was hat es genau mit dieser auf sich?
Das ist ja einfach das Zentrum von Könitz, wo relativ grossen Durchgangsverkehr hat, das ganze Schwarzenburger Land nach Bern etc. Und da hat man bei der Planung dieser ganzen Zone darauf gesetzt, dass man einen Bereich machen will, der so verkehrsberuhigend sei, dass es keine Regeln mehr gibt, wo man und wenn man die Strasse überquert als Fußgänger, sondern wo es einfach darum geht, aufeinander aufzupassen. Die Autofahrer auf die Fußgänger und umgekehrt.
Aber eben, es ist noch lustig, wenn man natürlich nicht von da ist, dann weiss man das ja nicht.
Klar.
Also, eben, darum die lustige Begegnung, die wir hatten. Marianne Streif, Sie sind ja damals, wo das beschlossen wurde, sind Sie ja im Gemeinderat in Könitz, das ist die Exekutive da. Mhm. Hat das nicht so ein bisschen Protest gegeben, also wenn man, ich stelle mir vor, man sagt, Fußgängerstreifen abschaffen?
Das hat sehr viel Protest gegeben. Das haben ja die Leute irgendwie das Gefühl gehabt, das kann nicht funktionieren. Und vor allem musste man mit dem Kanton reden. Das ist eine Hauptstrasse. Auf Hauptstrassen ist schon mal nicht ein 30er möglich, oder? Und da hat man feierlich gefeitet und der Erfolg hat uns nachher recht gegeben. Das ist wirklich ein Erfolgsmodell geworden, das europaweit Beachtung hat gefunden. Unsere Gemeindeplaner, die Verkehrsabteilung, die waren zeitweise fast mehr Reiseführer gewesen, als sie können auf der Abteilung arbeiten konnten, weil immer wieder Leute vom Ausland und von anderen Städten schauen, wie das funktioniert. Und das ist fantastisch. Es fasziniert wirklich, weil es der Verkehr verflüssigt sich viel besser als vorher, wenn die Autos nicht halten müssen bei den Fußgängerstreifen. Das hat gestaut, weil das ist eine sehr stark befahrene Straße. Und jetzt schauen wir einfach aufeinander. Die Autos fahren langsam genug, die Fußgänger können zwischendurch ausfunktionieren.
Ich bin zwar, ehrlich gesagt, heute Morgen fast von einer Velofahrerin umgefahren worden. Aber vielleicht habe auch ich nicht so richtig aufgepasst. Aber also, es birgt schon so ein gewisses, also gewisse Gefahren. Oder? Also, man muss schon schauen.
Also, klar muss man schauen, aber das sollte man eigentlich immer, wenn man über eine Straße läuft, finde ich. Also, im eigenen Interesse. Und die Velofahrer, die sind zum Teil überall ein bisschen gefahren. Das sind nicht alle Velofahrer gleich vorsichtig und zu bremsen und wieder anfahren, ist für den Velofahrer scheinbar schon ein bisschen eine Zumutung. Jetzt haben Sie eben gesagt, die Koexistenzzone, das ist wirklich etwas ganz Wichtiges für Köniz. Köniz hat ja dieses Jahr auch den Wackerpreis bekommen. Das ist ein Preis, den der Schweizer Heimatschutz jedes Jahr einer Gemeinde gibt, die das Ortsbild aufwerten, weiterentwickeln auf eine gute Art. Und unter anderem wegen dieser Koexistenzzone, aber auch noch wegen anderen Sachen. Also jetzt, was, Lorenz Hasler, was würden Sie sagen, was ist denn an dem Köniz so besonders gut?
Ich bin ja nicht Köniz. Ich bin Zürcher ursprünglich, aber da...
Aber schon sehr lange.
Schon sehr lange. Ja. Nein, was so wunderschön ist, ist, wie man irgendwie es geschafft hat, die Eigenständigkeit der verschiedenen Gemeindeteile zu behalten. Also, dass dort, wo bäuerisches Gebiet ist, wo Landwirtschaft ist, wirklich ein Dorf so zu behalten, dass man das Gefühl hat, man ist ganz auf dem Land. Und auf der anderen Seite, im städtischen Bereich, wo dichter besiedelt ist, auch Wohnformen zu finden oder Siedlungen zu bauen, die effektiv total städtisch sind. Und dort hat Köniz, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, Eindeutigkeiten zu schaffen und nicht alles einfach irgendwie zu vermischen.
Wie ist es für Sie, Marian Streif? Haben Sie jetzt das Gefühl gehabt, wo der Preis kam? Jetzt sind Sie ja auf Bundesebene Politiker, aber haben Sie gleich noch das Gefühl, da habe ich auch noch etwas dazu beigetragen, dass jetzt die Entwicklung so geht, wie sie geht?
Ja, sicher. Ich habe mich sehr mitgefreut. Ja. Nicht nur als Exekutivgemeinderätin konnte ich ein bisschen mit helfen. Ich bin schon, als ich noch im Parlament war, war ich 1994 dort in der Kommission von der Ortsplanungsrevision. Und dort haben wir ganz wichtige Schritte schon aufgelesen, die jetzt zu diesem Wackerpreis geführt haben. Da haben ganz viele, eben schon Generationen vorher, das ist über 20 Jahre, die da schon so geschaffen wurde und eben auch nicht kaputt gemacht worden ist. Oder? Weil das, was mal kaputt ist, das kann man dann nicht so schnell wieder korrigieren. Es gibt schon Ortsteile zu Köniz, wo man nicht so Sorge hatte. Oder dass die Autobahn da mit der Zwangental geht, das ist eigentlich ein Schandfleck. Das würde man heute sicher nicht mehr so machen. Aber Köniz hat einfach ganz viel Charme. Und der städtische, mit den wirklich noch Dörfern und Wieler, Herzwili, bewild, traumhaft schöne Wieler, wo da dazu gehört, wo erhalten geblieben ist. Und Köniz hat 40'000 Einwohner. Das sind sich viele Leute gar nicht bewusst. Es ist so gross und hat noch so viel Charme und Eigenständigkeit. Das ist schon etwas, wo wir alle, glauben, wo da Köniser sind und da innen sind, Freude haben dran.
Köniz ist ja die grösste Agglomerationsgemeinde der Schweiz. Also ich glaube, es sind, muss ich schnell spicken, über 50, ja, 51 Quadratkilometer Fläche. Also es ist riesig. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, die verschiedenen Ortsteile, das sind, glaube ich, auch über 10 verschiedene Ortsteile. Mich dunkt es so ein bisschen, Köniz hat ein ganz starkes Selbstverständnis. Also man tut sich auch abgrenzen von der Stadt Bern. Sehe ich das jetzt als Auswertung richtig, oder?
Das ist es auch. Köniz hat ja noch etwas anderes, was ganz speziell ist. Wo vor, ich weiß es nicht mehr, es war glaube ich im 04, wo da der Bleuacherplatz ist eingeweiht wurde und das Gemeindehaus ist eingeweiht worden. Das Gemeindehaus ist gebaut worden, auch unter dem Namen Stadthaus. So als Arbeitstitel. Und eigentlich hat man dann Köniz eine Stadt nennen. Und das hat pardon. Es hat eine Abstimmung darüber gegeben und die Könitzer haben sich also geweigert, dass Köniz Stadt genannt wird. Sie wollen, dass das eine Gemeinde bleibt, trotz dieser 40'000 Einwohner. Einfach gerade wegen diesen Wieler und Dörfer und dieser Eigenständigkeit. Also, Niederscherli wollte Niederscherli bleiben aus Ortsteil so und so weiter. Ja.
Wie empfinden Sie jetzt das, Lorenz Hasler? Sie sind ja vor über 30 Jahren dahin gezügelt. Und wie empfinden Sie das Selbstverständnis der Könitzer?
Sehr stark. Also wie ihr gesagt habt, die Trennung oder sich absetzen gegen die Stadt, das ist sicher etwas, was man immer wieder spürt. Und gleichzeitig hat es den dörflichen Charakter behalten im Sinne von näheren Kontakten. Also ich habe da erlebt, wie intensiv man oder wie leicht man auch in Kontakt mit Behörden, mit anderen Gemeindeteilen kommt und sich schnell zu Hause fühlt eigentlich. In dem Sinn schon noch etwas Dörfliches.
Jetzt ist ja in dem Dorf, wenn wir uns auf das einigen, wir sagen Dorf, genau, ist ja auch die Musikschule. Und die Musikschule, Lorenz Hasler, die sie leitet, die ist im Zinkhaus. Dort sind sie vor 25 Jahren eingezogen. Ja. Und so wie sie mir das erzählt haben, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, ist das, glaube ich, eine rechte Bruchbude gsi
wo sie dort eingezügelt sind.
Es ist 15 Jahre leer gestanden,
das Haus. Was ist denn das für ein Haus? Was ist das für ein Haus, für ein Gebäude?
Das ist an und für sich mehr als 300-jährig als Bauernhaus gebaut worden. Offensichtlich von einem recht habligen, besitzenden Bauer. Es ist sehr eine schöne Hochstutkonstruktion, also ein Holzhaus mit Schnitzereien gemalt und so. Und ist am Fuß vom Schlosshügel schon damals eine wichtige Liegenschaft gewesen, offensichtlich. Hat dann sehr viele Änderungen in den Besitzverhältnissen. Am Schluss hat man es abreissen. Die Idee war, dass man dort neue Überbauungen macht. Das wäre ungefähr im Anfang 70er Jahre gewesen. Und dann haben sich Leute aus dem Dorf zusammengetan, dass das als Denkmal nicht darf abgerissen werden. Und die Gemeinde hat, um es zu retten, das Haus gekauft. Aber dann ist es...
Vielleicht lange nichts passiert.
Ja, es waren verschiedene Projekte, die aber nicht geworden sind. Und dadurch hat natürlich das Haus auch gelitten. Es hat kein elektrisch, keine Kanalisation, kein Wasser, nichts mehr gehabt. Das Einzige, was es gab, ist ein neues Dach. Und dank dem ist das Haus gesund geblieben. Und dann hat man die Renovation machen und es eigentlich wirklich zu einem wunderbaren Wohnort und Arbeitsort.
Eben für Sie ist es jetzt ja beides. Es ist, die Musikschule ist dort, also die Administration, muss man sagen, von der Musikschule.
Und der Konzertsaal.
Genau, und der schöne Saal unter dem Dach. Wie ist es denn aber dazu gekommen, dass dann die Musikschule dort hingekommen ist?
Gut, das sind so Zufälle und Glücksfälle. Ich bin 3 Jahre vorher als Musikschulleiter gewählt worden. Und die Musikschule hat sowieso kein Zentrum gehabt. Wir sind von Schulhaus zu Schulhaus gezügelt worden, je nachdem, wo es gerade frei war. Und für mich ist es sehr früh einfach wichtig geworden, dass man es daheim hat als Musikschule. Und dann haben wir können der Gemeinde das Projekt so vorschlagen, dass wir das Haus übernehmen und renovieren, aber gleichzeitig die Hälfte vom Haus der Musikschule fix vermieten, als daheim für die Schule. Und das ist, glaube ich, im Parlament unerhört. Keine einzige Gegenstimme. Nichts. Einfach angenommen worden. Und dank dem haben wir das Haus können übernehmen im Baurecht.
Und Sie denken jetzt die Musikschule. Ich weiss nicht, Marianne Streif, sind Ihre Kinder auch in die Musikschule?
Die jüngste Tochter ist in die Musikschule, weil dann dort die Musikschule auch Unterricht hat im Wangental. Genau. Das ist eben wieder etwas von dieser Gemeinde Könitz. Oder wir zu Oberwangen, wir sind ziemlich weit weg vom Zentrum. Da muss man zuerst über einen Hügel. Der Ortsbus hat es, wo die grossen Kleinen waren, noch nicht von Niederwangen da über. Und dann sind die grossen, die haben wir nicht in der Musikschule in den Unterricht geschickt. Der Sohn, der hat sowieso ein Instrument lernen spielen, das es nicht hat bei ihnen. Der hat nämlich angefangen mit Alphorn.
Das hat es damals nicht
gegeben. Ja, was es nicht bei ihnen. Dann haben wir das auch privat organisiert. Und die Tochter hat Klavier gelernt bei einer Klavierlehrerin, die im Wangental wohnt. Und die jüngste Tochter, die hat du vor der Musikschule aus, am Anfang noch im Wangental, wo sie du selber können, mit dem Bus gehen konnte, zu können, in die Klavierstunde können. Und ich war sehr froh gewesen, weil ich nicht die Mutter war, die da mit den Kindern immer rumchauffieren konnte. Ich habe selber andere Engagement gehabt. Und mir jetzt denkt, sie soll das machen, was sie selber können, im Grossen und Ganzen.
Jetzt gibt es immer so viele Theorien über Musikunterricht. Jetzt können wir ja gerade mal einen Fachmann fragen. Man sagt ja, wenn man ein Musikinstrument spielt, dann ist man besser in der Mathematik zum Beispiel. Also ist da etwas dran, Lorenz Holz?
Ja. Also, es ist ja unglaublich viel geschrieben worden und gedacht worden über das in den letzten Jahren. Und ich finde es wahnsinnig schön, dass man dank diesen Untersuchungen, dank diesen Gedanken, realisiert, dass ein Mensch, der sich intensiv mit etwas beschäftigt, der sich als Person hingibt, um Fertigkeit, eben auch manuelle Fertigkeit an sich zu schulen und irgendwo ein Ziel zu haben, wo man sich selber kann ausdrücken kann, etwas erzählen, etwas darstellen, dank diesen handwerkliche Fertigkeiten, dass das so wichtig wurde oder genau wird, finde ich wunderschön. Wo ich nicht ganz, ganz sicher bin, dass jetzt da die Musik eine andere Rolle als der Tanz oder die Malerei oder das Gedicht geschrieben hat. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist im Moment, wo ein junger Mensch sich kann mit seiner eigenen Kreativität, mit seinem Willen zu gestalten, an dem arbeiten, dann hat er natürlich einen Gewinn fürs Leben, den er in keiner Schule lernen kann. Aber ob jetzt da die Musik so eine Sondersituation hat, da bin ich selber nicht überzeugt.
Wie sehen Sie das, Marion Steif? Sie sind ja eine leidenschaftliche Sängerin. Sie haben gesagt, daheim schon haben Sie viel gesungen und Singen sei Ihnen immer sehr wichtig gewesen.
Musik oder Singen oder so, einfach all das, was man so ausdrücken kann, das ist ja auch Psychohygiene. Und ich denke, da kommt ganz viel einfach innen raus, wo man kann ausdrücken kann, wo einem aufbaut, wo entspannt, wo das Tiefste innen gut tut. Und eben, der eine hat seine Musik, ich habe es im Singen gehabt, die anderen haben es im Tanzen, also Tanzen habe ich auch ein Zeit noch für einen Ausdruckstanz, so, das sind auch so Formen, die anderen malen. Aber etwas so können zu machen, finde ich, das ist für jeden Menschen ganz, ganz wichtig und tut einfach gut.
Brauchen Sie es jetzt noch so ein bisschen als Ausgleich manchmal von der Politik, wenn das Geschäft nicht so läuft, wie es sollte? Dass Sie daheim zuerst mal eins singen.
Ja, mir singt es ja irgendwie gegen. Und wir haben schon als Kind gesungen. Und ich weiss, das hat meine Brüder manchmal fast in Wahnsinn getrieben. Die haben mir aber Küsse angeschossen und gesagt, jetzt schweige mal. Aber es hat einfach gesungen. Und es ist ganz lustig, jetzt haben wir ein 2-jähriges Grosskind. Und die tesselt also um und singt einfach schon dazu. Ich glaube, das steckt einfach in den Leuten drin, dass man singt. Und wenn ich jetzt so Stress habe, so singt es mir auch viel daheim, wenn ich alleine bin. Und was jetzt zu kurz kommt, so mit der Politik, wo ich einfach ein bisschen zu wenig Zeit habe, ist wirklich so ein Projekt zu singen. Ich habe immer bei Kantatenchor können mithelfen bei Projekt, früher schon beim Chor von Heilig Geistkirche, also eben der Leiter, Josef Zog, das ist ein Freund von uns. Der bin ich schon mit 16 in Chor singen. Und diese Projekte, die habe ich jetzt einfach ein bisschen zurückstellen, weil meistens die Proben dann sind, wenn ich irgendwie sonst etwas habe. Was ich sehr schade finde, aber ich schaue gleich, wenn es wieder eine Lücke gibt, dass ich mithelfen kann.
Ich habe es am Anfang gesagt, Lorenz Hasler, Sie musizieren eigentlich hier in Könitz, nicht nur in Könitz, aber Sie haben eben einmal den Sprung über den grossen Teich gemacht. Der Film Titanic. Da sind Sie, Ihr Ensemble, in Salonisti, mit denen spielen Sie, glaube ich, seit Anfang der 80er Jahre, spielen Sie zusammen. Haben Sie das Telefon bekommen von Hollywood, ob Sie dort wollen mit, nicht nur also spielen im Sinne von musizieren, sondern auch spielen im Film. Wie kommt man als Schweizer Musiker zu so einem Telefon? Wie ist das gegangen?
Ja, es ist, hat sicher irgendwie damit zu tun gehabt, dass wir als Quintett, Salonisti, schon ganz am Anfang, also 82 angefangen, einen Bereich Musik in den Konzertboten haben, wo zu selber Zeit recht umstritten war. Also wir haben uns ganz stark von der Salonmusik, Belle Époque, inspirieren lassen, haben unglaublich grosse Notensammlungen aus dieser Zeit zusammensuchen und haben wirklich mit der Ernsthaftigkeit von klassischen Kammermusikern, wir haben alle in dem Sinne auch beruflich in Orchester und so geschafft, die Musik gespielt, das ist offensichtlich gut angekommen. Wir haben eine Marktlücke bereicht, wie man so sagt. Und haben CDs aufgenommen mit dem Repertoire. Und zufälligerweise hat der Musikberater von James Cameron die CDs gehört.
Das war der Regisseur, der James Cameron,
ja, von Titanic. Und der Musikberater hat aufgrund von diesen CDs gefühlt, das ist das Ensemble, das die Musik am echtesten oder am besten spielt. Und dann das Nächste war, dass die via London, via Plattenfirma, die Telefonnummer vom Zinkhaus herausgefunden haben.
Das Zinkhaus in Köln, wo Sie telefoniert haben, auf den Stegen im Garten. Ja, genau. Sie haben mir das gezeigt. Aber eben, es ist ja zuerst darum gegangen, zu spielen, aber nachher eben auch als Schauspieler. Also wie ist denn das gegangen, der zweite Schritt?
Wir sind zuerst angefragt worden, einfach die 30 Stück oder 35 Stück, die für den Film gebraucht worden sind, wo man weiss, dass das Bordorchester original diese Sachen gespielt hat, im Studio aufzunehmen. Wir sind nach Mur bei Zürich ins Powerplay-Studio, das aufnehmen. Und so etwa 6 Wochen, nachdem das Ganze angefangen hat zu rollen, ist dann plötzlich das Telefon gekommen, ja, könnte da nicht eventuell auch im Film kommen? Schauspieler, also dabei sein. Und wir haben dann im Gespräch erfahren, es ist einerseits darum gegangen, Der James Cameron ist ja ein extremer detailbesessener Regisseur. Es muss alles stimmen, es muss alles historisch richtig sein. Er hat gesagt, es muss eine Gruppe sein, wo alles Europäer sind. Weil das originale Orchester sind Europäer gewesen. Dann hat er eine Gruppe wollen, die im Leben auch zusammenspielt, weil er gesagt hat, im Film spürst du das sofort, ob die Leute miteinander etwas zu tun haben oder
so das zusammen. Ja. Ja.
Und was uns dann noch weiter beeindruckt hat, wir sind von allen am Set am zweitmeisten dort gewesen. Also, der Leonardo DiCaprio hat am meisten 3 Tage gehabt. Und Salonisti am zweitmeisten. Wenn jemand den Film sieht, dann kann man sich das fast nicht vorstellen, weil ich glaube, wir kommen 2 Minuten 50 Sekunden vor oder so etwas. Aber der Cameron hat bei jeder Szene, wo man Musik gehört hat, also wo im Speissaal gedreht worden ist oder im Café Parisien, hat er verlangt, dass wir live spielen, weil er überzeugt war, dass die Schauspieler anders spielen, wenn die Musik nicht ab Band kommt. Und darum haben wir so viele 3 Tage gehabt. Und das sind noch so spannende Erlebnisse, wenn man einfach merkt, dass im Filmgeschäft, wo wir ja alle nur von der Leinwand und von der Presse her kennen, da wird mit einer Ernsthaftigkeit und mit einem Qualitätsanspruch und mit einer künstlerischen Überzeugung geschaffen. Ich habe von dem her das Erlebnis Hollywood extrem lehrreich empfunden.
Und alles einfach wahnsinnig minutiös organisiert.
Bis ins Letzte. Am Abend, am 10 Uhr, ist uns unter der Tür der Zettel durchgeschoben worden, um welche Zeit der Bus kommt, wenn wir zum Morgen haben, wenn wir den ersten Auftritt haben. Alles. Also, es ist voll.
Und hat man vielleicht auch mal Gelegenheit gehabt, mit der Kate Winslet einen Kaffee zu trinken?
Ja, ja. Schon. Oder sogar essen. Sogar zu essen.
Gut, das, denke ich, interessiert uns jetzt. Also, was redet man denn mit so einem Hollywood?
Also, es war ganz lustig, weil wir sind natürlich totale Greenhorns gewesen. Also, wir haben keine Ahnung vom Filmbusiness, noch nie so etwas erlebt. Und sind dort hergekommen wie kleine Kinder, die in den Spielzeugladen gehen. Grosse Augen und Freude am Ganzen. Und sind wirklich auf dem Gelände, es ist ja extra für den Film ein neues Studio gebaut worden in Baja California, also schon in Mexiko. Und dort haben 1600 Leute gearbeitet. Also das ist eine riesige Fabrik, die so einen Film macht. Und da hat es, wie sagt man denn, Bauabteilung, also Bühnenbild, Schneidereien, die historische Abteilung etc. Es sind sehr viele Branchen. Und wir als gewunderige Kinder sind von Branche zu Branche mit allen Geräten rumgestanden. Weil es ist ein bisschen, wir hatten viel Wartezeit gehabt. Also wir sind viel irgendwo unbeschäftigt gewesen, haben das Ganze von innen her anschauen und alle haben so Freude gehabt an uns, weil wir wirklich mit grossen Augen und alles wissen wollten. Und umgekehrt ist es für die Schauspieler so spannend gewesen, weil sie haben offensichtlich in so 3 nie echte Musiker. Also auch wenn Musiker vorkommen, ist das meistens ein Schauspieler, der den gleichen tut, weil die Musik ja gespissen wird, also die wird vorher aufgenommen. Und die sind so stolz gewesen auf uns, echte Musiker aus Europa, die bei uns im Film kommen, mithelfen. Also das ist wirklich eine ganz gute Zeit gewesen. Und über solche Sachen hast du natürlich viel geredet. Da bist du irgendwo am Mittag gewesen und hast ja, die Erfahrungen vom Konzertleben oder umgekehrt Erfahrungen als Schauspieler.
Und Kate Winslet fragt dann eben so, wieso spielt ihr jetzt das dort so?
Ja,
so? Also wirklich ein Interesse.
Ja, wirklich ein Interesse. Und das sind ja, wenn du so wie soll ich sagen, ohne Vorbereitung und ohne irgendwie darauf hingeschafft zu haben, in so ein hochstehendes und so einen guten Betrieb hineingeratest und das kannst du erleben, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, auch nicht weiß, wie du das verdient hast.
Marion Steif, haben Sie den Film «Titanic» gesehen?
Ja, wir sind ja schauen, weil wir haben ja den Lorenz Hassel schon vorher kennt. Wir waren mal Nachbarn gewesen, fast zu Oberwangen. 100 Meter auseinander gewohnt. Und nachher sind wir natürlich auch wegen dem Orchester, wo wir die Musik sehr lieben, sind wir den Film schauen. Total faszinierend gewesen. Der Film hat mir sehr gefallen. Bis einfach die Szenen kamen, wo das Schiff untergegangen ist. Also ich muss einfach sagen, das ist jetzt etwas, was ich fast nicht ausgehalten habe. Das wird dann so gewaltig und das kommt so. Und die Emotionen, das ist für mich too much, irgendwo das so gross und live mit dem Ganzen zu erleben. Aber von Musik her und auch der erste Teil vom Film her, wo schon wie der Film gemacht ist, super. Aber es wäre jetzt nicht ein Film, ich wäre nicht schauen, wenn nicht Lorenz Hassel gespielt hat, weil ich muss es einfach nicht noch sehen, so dramatische Sachen.
Ja. Es ist natürlich eine unglaublich emotionale Szene am Schluss. Ja. Also das Orchester spielt den Choral. Er heisst «Nearer my God to thee». Also es ist wirklich, man kommt Hühnerhaut über, wenn sie das dort spielen. Was ich mich immer gefragt habe, warum haben sie echt weitergespielt? Was ist es, ja?
Ja. Ich habe natürlich als Bub schon über Titanic gelesen. Ich glaube, das geht jede Generation ist irgendwie von dieser Geschichte mal gepackt. Und als dann die Anfrage vom Film kam, habe ich angefangen, natürlich jedes Buch zu kaufen, das man findet über das Thema. Und ist dann die ganze Frage von den Musikern, auch die Biografien von den einzelnen Originalmusikern. Und dann kommen die ganzen Fragen, ja, was haben sie denn gespielt? Bis wann haben sie gespielt? Und da ist eine Mythenbildung und eine Legendenbildung natürlich entstanden, wo es extrem spannend ist, herauszufinden, was ist jetzt da wirklich die Wahrheit dahinter. Ich bin gar nicht überzeugt, dass die so lange gespielt haben. Und wenn man es gibt ja die Einvernahmen von den Passagieren, die überlebt haben, die nachher in New York gemacht worden sind, im Zusammenhang mit Haftungsfragen für die Schiffsfirma. Und da hat es zum Teil Aussagen von einem Passagier im Rettungsboot, mindestens 200 Meter vom Schiff weg, wo gehört hat, dass das Orchester spielt. Orchester, Moment. Zwei Geigen, Cello, Kontrabass. Wie laut ist das? Und wie laut sind die Geräusche von den Maschinenräumen, die unter Wasser kommen und der Chemie, die umkehren? Also, es ist logisch, dass die Überlebenden eine Geschichte haben wollen erzählen, was sie berührt hat im Gemüt. Aber wie stark sich das mit dem effektiven Erlebnis deckt, das kann man nicht mehr eruieren, das weiss man nicht mehr. Und darum ist die «Se non è vero, è ben trovato». Also die Geschichte vom «Nearer my God to thee».
Aber wo sie es gespielt haben, sie haben es gespielt, natürlich, ich weiss, es ist ein Filmset, ein Kartonschiff, das Wasser ist irgendwie künstlich, hat es einem geflutet, aber überlebt man da etwas?
Ja, man spürt vor allem etwas.
Die nassen Füße.
Die nassen Füße, nein, aber das ist auch der Dreh, die ganze letzte Szene, es ist ja eine pneumatische Bühne, die sich einfach senkt. Also es ist nicht gekippt, sondern es ist runtergefahren im Wasser und dank dem ist die Flut immer näher, also aufs Deck raufgekommen. Und das ist eine Szene, die minutiös vorbereitet worden ist. Das sind ja hunderte von Statisten, die mit ihren Koffern durchrennen und so weiter. Da haben wir sicher 3 oder 4 Tage nur geprobt, nur vorbereitet, die einzelnen Mitspielenden. Und dann nachher ist das in der Nacht natürlich gedreht worden, weil der Himmel hat ja müssen dunkel sein. Und irgendwie am 4. Abend hat man gemerkt, es wird 4 Uhr am Morgen, man fängt immer noch nicht an zu drehen, 4:30 ist immer noch nicht. Und es ist dann der Moment gekommen, wo man einfach müssen anfangen, weil es sonst hell wird. Und wo dann die Szene effektiv gelaufen ist und wo die Kamera rolling, also wo sie wirklich aufgenommen haben, ist eine extreme Spannung und emotionell so hochgeladene Zeit gewesen. Also du hast wirklich erlebt, wie das gewesen sein muss. Das hat uns schon gehudelt. Und effektiv einmal dreht, fertig. Die Szene ist nicht geschnitten, das ist ein einziges Mal aufgenommen worden.
Sie wollten etwas sagen?
Ja, einfach noch so zu dem Lied, ob sie wirklich gespielt haben. Also wenn ich mir vorstelle, dass jetzt der Moment ist, wo man weiss, jetzt geht man unter, man ist nicht mehr zu retten, oder? Und nachher das Lied mit dem Text «Näher mein Gott zu dir», ich kann mir eben schon vorstellen, dass man dem festhält und das tiefst innen raus irgendwie noch probiert, in die Geborgenheit hineinzukommen und so Leute das hören, auch wenn man es nicht gehört hat, weil ja, die sind alle Todesängste. Ich glaube, wir alle wissen ja nicht, wie das denn wirklich ist in diesem Moment. Aber so aus der Verbindung zu Gott her, auch näher mein Gott zu dir, wenn ich am Sterben bin, kann ich mir eben schon vorstellen, dass das etwas war, wo sie sich bis zuletzt noch dran hatten.
Sie hören es persönlich hier aus Köniz. Meine beiden Gäste sind Marianne Streif, die Sie gerade vorhin gehört haben. Sie ist Politikerin, und Lorenz Hasler, er ist Musiker. Machen wir schnell wieder einen Gump von der Titanic hier in der Region. Marianne Streif, Sie haben es vorhin gesagt, Sie haben die Hause schon immer gerne gesungen. Das war etwas, das einfach immer so gekommen ist. Sie sind nicht weit von hier weg aufgewachsen, zu Bümplitz. Und vielleicht jetzt gerade mit Bezug, was wir vorhin geredet haben, näher mein Gott zu dir, haben wir, spricht Religion an. Und Sie haben mir gesagt, Religion sei etwas, wo bei Ihnen die Hause eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Wie genau?
Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern haben uns einfach das Christsein vorgelebt. Wir sind zur Sonntagsschule, so, aber ohne Zwang, und du musst und weiss nicht wie, ohne den bösen Gott. Wenn du nicht tust, dann wirst du gestraft oder weiss nicht was. Aber das Vorleben von dem, das war für mich schon prägend gewesen. Und dann einfach auch die Kontakte, die man dann hatte, durch das, so Phase, wo ich eigentlich mit dem Glauben nicht viel habe angefangen, aber wo ich dann nachher in die Jugendgruppe bin, einfach für die anderen zu sehen. Und so ist das für mich prägend gewesen. Beim Aufwachsen, ja.
Also Beten zum Beispiel hat man auch vor dem Essen. Das ist auch,
ja.
Das hat einfach dazugehört.
Das hat dazugehört, und das machen wir bei unserer Familie auch. Weil ich denke, das immer wieder wichtig, dass man sich bewusst ist, dass das nicht einfach von uns herkommt, was wir auf dem Tisch haben und was wir haben, auch sonst im Alltag.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ja, es hat so Phasen gegeben, wo das, der Glaube dann nicht so wichtig war. Ja. Haben Sie jetzt also ein bisschen Teenager-Zeit angesprochen? Oder wie haben Sie jetzt das
gemacht? Ja, zum Beispiel, aber nicht nur dann. Also ich denke, auch die Beziehung, die man hat zu Gott, das ist bei mir immer ein bisschen Bogenentwicklung gewesen. Das ist mal näher, mal weniger nach. Und es ist ja immer wieder, in einer Beziehung ist man dann, wenn man sie pflegt. Oder, und das ist mit dem Glauben auch so. Man kommt einfach in die Beziehung, wenn man dran ist. Und das ist nicht immer, wie jeder andere Beziehung wahrscheinlich. Bei mir nicht immer gleich stark oder tief oder intensiv gewesen.
Ja. Lorenz Hasler, bei Ihnen war Musik ganz wichtig zu Hause. Sie kommen wirklich aus einer sehr musikalischen Familie. Beide Eltern haben, glaube ich, Cello gespielt. Ja. Und sie haben 5 Geschwister und haben aber miteinander musiziert. Also, wie muss man sich das vorstellen? Am Abend haben alle die Instrumente ausgepackt und dann hat man nach Nacht noch musiziert, oder? Wie ist das?
Es war einfach ständig irgendwie ein Thema gewesen. Also logisch, sind alle 5 müssen, oder alle 6, als ich auch angefangen habe, üben. Jeden Tag. Also hat man genug Zimmer gebraucht mit Klavier und Geigen und Cello. Es war immer irgendwo auch Musik rum gewesen. Für meine Eltern war es einfach ganz stark neben dem Beruf. Sie waren beide Ärzte gewesen. Eine Entspannung, ein wichtiges Auftanken gewesen. Mein Vater hat es neben dem Landarzt nicht mehr geschafft, noch zu spielen. Die Mutter hat noch regelmäßig gespielt und in einem Trio auftreten und so. Von dem her hat das wie ein selbstverständlicher ein Teil von unserem Leben im Haus ist Musik gewesen. Nicht in einem professionellen Sinn. Also es hat dann schon von der Kinderpaare sind Berufsmusiker geworden, aber es ist primär auch ein Zusammenerleben von diesen Sachen gewesen.
Und hat Sie das manchmal nicht auch eingeschüchtert als Kleinste? Und dann hat man da all die älteren Geschwister, die schon so gut spielen. Und das könnte auch so sein, dass man dann denkt, oh nein, ich will jetzt das nicht auch noch mich in diesem Bereich messen.
Ja, ich hatte schon meinen eigenen Weg gefunden mit der Elektro-Geigen und in einer Popband. Also, natürlich muss man sich dort auch ein bisschen Eigenständigkeit erwerben, damit man den Vergleich aushaltet zu den älteren Geschwistern. Aber das ist so nicht. Als Druck habe ich das nie empfunden.
Mhm. Marianne Streif, bald ist bei Ihnen dann klar geworden, was Sie werden wollen. Ich glaube, in der ersten Klasse haben Sie gewusst, Lehrerin ist der Beruf, den ich werden will. Wieso ist das für Sie so klar gewesen? Mit 7?
Das habe ich mich schon manchmal gefragt. Ich habe das Gefühl, das hängt mit meiner Erstklasslehrerin zusammen, die ich dann hatte. Ich war sehr unglücklich im Kindergarten. Und nachher bin ich in die Schule gekommen und dort habe ich einfach Fräulein Brönnimann im Dorfschulhaus Bümplitz als Lehrerin in der ersten Klasse. Und ich habe die Frau einfach angehimmelt. Ich weiss noch so viele Details aus dieser ersten Klasse, was sie mit uns gemacht hat. Und das Zeug, das man dort hat bekommen und konnte die Gedichte lesen. Und das, ich weiss einfach noch so Versli und Zeug. Das hat mich so zutiefst beeindruckt. Und das ist so eine Welt aufgegangen für mich in dieser Schule. Und für mich war es dann einfach ganz schön gewesen. Kinder, zuerst mal auch kleine. Ich habe angefangen mit der ersten, die zwei Jahre der ersten hatte, also die noch ein bisschen Startschwierigkeiten hatte, auch zu begleiten, helfen, eine Welt aufzutun und später auch mit grösseren, mit jugendlichen Ausländern irgendwo Türen aufzutun in etwas, wo sie sonst den Zugang nicht hätten und mit ihnen einen Weg gehen. Das hat mich eben als Kind so fasziniert, dass ich das nachher wirklich mit Leib und Seele wollte werden, beworben und über 30 Jahre lang, zuletzt natürlich, als wir Kinder hatten, Teilzeit in diesem Beruf können, tätig sein.
Und da müssen Sie noch etwas erzählen, Sie haben ja teilweise auch mit Ihrem Mann eine Klasse gehabt. Wie ist denn das so gegangen? Wie hat das funktioniert?
Wir haben über 26 Jahre lang haben wir zusammen Schule gegeben, an der gleichen Klasse. Und das ist, für uns war das fantastisch gewesen. Viele Leute können sich das ja nicht vorstellen, dass wir zusammen arbeiten, aber durch das, wir sind wirklich nicht gleich und wir geben nicht gleich schon und wir haben es so gut ergänzt, dass das sehr befruchtend war für beide. Es war auch sehr erleichternd gewesen. Für die Klasse war es ein Gewinn gewesen, weil sie einfach genau gewusst, auch gerade später bei jugendlichen Ausländern, wenn sie für was können als Ansprechperson brauchen. Es hat manchmal erleichtert, wenn Eltern ein Telefon sich oder irgendetwas, das, was die einfach abgenommen hat, das hat können Auskunft geben. Wir nicht noch weiss nicht, wie viele zusätzliche Sitzungen braucht, weil das ist so...
Das haben sie das gerade hat einfach, gemacht.
Ja, das ist einfach gelaufen bei uns. Ich habe auch können meinem Mann sagen, du, da sind wir nicht fertig geworden, völlig unkompliziert, könntest du das noch fertig machen? Das wäre mit irgendwie jemand anderem auch nicht so möglich gewesen. Für uns war das für beide eine sehr, sehr gute Zeit. Und es hat schon ein bisschen Überwindung gebraucht, als ich nachher aufgehört habe, Schule geben, als ich durch den Nationalrat bekam. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt geben wir etwas auf, wo wir jahrzehntelang einen gemeinsamen Weg hatten. Und mein Mann hat dann auch gerade noch Stelle gewechselt. Es war von dem her noch gut gewesen. Er hätte nicht das Gleiche mit jemand anderem machen müssen. Er hatte auch neue Herausforderungen gehabt. Und jetzt ist es auch wieder gut. Es ist einfach anders.
Jetzt haben Sie vorhin vom Fräulein Brönnimann erzählt. Lorenz Hasel, Sie haben auch ganz einen wichtigen Lehrer gehabt in Ihrem Leben. Der Laurent Fenivest, das war ihre Geigenlehrer in Kanada. Das ist, so wie ich es von Ihnen erfahren habe, glaub, wirklich ganz ein brillanter Musiker gsi, der aber irgendwo die Gabe auch hat, das weiterzugeben, was er hat können. Also, wie würden Sie beschreiben, was haben Sie von ihm gelernt? Was hat ihn so speziell gemacht für Sie?
Die Zeit, in der ich mit ihm studieren konnte, ist mir immer klarer geworden, dass im Grunde genommen das, was man macht, was in Erscheinung tritt, also Geigenspieler etc., was die Leute hören, das ist ja nur ein Resultat von dem, was man an sich selber hat können schaffen. Also, wie man als Persönlichkeit Sicherheit genug Boden unter den Füßen bekommt und wie man jetzt auch gerade, wenn man das Bedürfnis hat als Musiker, tätig zu sein, dass man die Musik wirklich sich muss zu eigen machen. Also man muss wie die ganze Welt, die hinter dem Stück steht, ernst nehmen. Also die ganze Technik vom Geigenspielen, die ganze Geschichte von der Komposition, die ganze Biografie von dem, was komponiert hat, ist Voraussetzung, dass man überhaupt spielen kann. Und dass man nicht eigentlich meint, man muss an dem arbeiten, was in Erscheinung tritt, sondern an dem arbeiten, was die Voraussetzung dafür ist. Das ist mir beim Fenivest so klar geworden. Und was dann irgendwo zunehmend für mich auch wichtig geworden ist, dass ich dank ihm gemerkt habe, wenn du etwas wirklich kannst sicher vertreten und dort dich daran ausbilden. Dann hast du wie eine Kompetenz, die du auf alles Mögliche kannst übertragen kannst. Also, es ist dann nicht mehr wichtig, dass du auch gut lehrst schreiben, sondern wenn du mit der gleichen Ernsthaftigkeit einen Brief schreibst, dann wird der gut sein. Also, es ist so wie die Kernkompetenz, die er vertreten hat. Einfach, wenn du ein super Giger bist, dann bist du auch ein guter Mensch.
Was mich so fasziniert an dieser Geschichte mit dem Gigerlehrer ist, dass ja viele Leute, die etwas ganz gut können das aber nicht weitergeben. Und das hat er offenbar können.
Wir sind uns sehr nahe gewesen. Also ich bin so wie ein Adoptivsohn gewesen dort. Es war auch spannend gewesen für mich. Ich bin nach Toronto, habe niemanden gekannt. Ich bin wirklich ins Niemandsland, weil ich auf eigenen Beinen stehen wollte. Und habe beim Fennivest so einen Draht auch noch zu Europa gehabt, weil er ist natürlich extrem europäisch, in Budapest aufgewachsen, jüdisch.
Und hat in der Schweiz auch eine Zeit lang
ja gelebt. Und hat dort wieder Draht auch zu Europa gehabt. Und ich habe ihm dann auch seine ganze Bibliothek aufgeräumt und etc. Es ist dort mir auch klar geworden, so Vermittlung, das läuft gar nicht über Ausbildung. Also der hat mich nicht ausgebildet, die Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, sondern ich konnte das wie durch Osmose aufnehmen. Weil ich einfach gemerkt habe, wie er lebt und was für ein Reichtum er innerlich hat. Also muss man so... Ich glaube, auch die Offenheit mir gegenüber, das war etwas von seinen Stärken, also seinen Schülern gegenüber. Dass er die so angenommen hat, wie sie dorthin kommen und nicht gesehen hat, wo sie landen müssen. Ich habe das ein paar Mal gedacht. Für mich ist damals die Ausbildung in der Schweiz natürlich auch zur Diskussion gestanden zum Giger. Und hat gesehen, wie klar dort schon festgelegt ist, was für Bedingungen du musst erfüllen musst. Du musst ein Tchaikovsky-Konzert spielen, du musst Bach-Solo-Sonate spielen. Einfach repertoiremäßig jetzt. Das sind alles Sachen, die mir gar nicht gelegen sind. Ich habe viel zu spät angefangen, ernsthaft Geige zu spielen. Ich habe sehr gerne Kammermusik gemacht. Und der Fennivest hat das so angenommen. Meine Studienkollegen, die haben wirklich Tchaikovsky spielen. Und haben gesagt, Lorenz, weißt du was, ich glaube, das ist für dich nicht das Richtige. Spiel du ein Haydn-Konzert. Mhm. Einfach weil ich gigerisch nicht die gleiche Leistungsfähigkeit hatte wie meine Kollegen, hat er trotzdem nicht das Gefühl gehabt, aha, in dem Fall ist das weniger ein Giger. Also es ist so die Vorurteilsfreiheit, die er auch hat.
Sie haben jetzt vorhin das Osmose, haben Sie gesagt, als Stichwort. Das klingt jetzt so leicht. Oder? Ich meine, Sie haben viele Stunden pro Tag Giger geübt.
Ja,
also
aber
man muss auch etwas machen, dass man nachher so gut spielt.
Ja, aber die Hälfte von dieser Motivation, die ich hatte, um diese Stunden zu üben, hat er mir ja gegeben. Die musste ich nicht selber kreieren. Und in dem Sinne Osmose, also wie das Anliegen von ihm, wo ganz klar ist, wenn du nicht 6 Stunden übst pro Tag, dann wirst du das Handwerk nicht lernen. Und das habe ich mir so zu eigen gemacht, ohne dass ich da irgendwie unter Druck war, weil er mich auch so beeindruckt hat.
Ich möchte noch bei dem Stichwort glaubwürdig etwas vertreten, haben Sie vorhin gesagt. Das ist etwas, was Sie dann haben mitnehmen können. Das kann man eigentlich auch auf Politik anwenden. Marianne Streif, also Sie sind eine Politikerin, die sagt, ich will mich nicht mit Alibi-Übungen in Szene setzen. Mhm. Können Sie da noch ein bisschen mehr dazu erklären?
Also ich denke, etwas, was ja der parallel ist, was du jetzt gerade hast gesagt wegen deinem Lehrer, das ist ja, man muss die Menschen gerne haben. Oder zu wissen, wie gerne halt. Das ist ja ganz viel, was die Motivation ist, für das man überhaupt etwas macht. Und das, ob jetzt das war, weil ich Lehrerin bin, wo ich die Schüler wirklich gerne hatte als Schüler, oder auch jetzt in der Politik. Ich denke, das Ziel geht ja darum, ich helfe mit, als Delegierte von all den Leuten, die mich gewählt haben, an etwas zu arbeiten, zum Wohl von dieser Allgemeinheit. Oder? Das mache ich ja nicht, weil ich will, dass es mir besser geht. Mir geht es nämlich nicht persönlich damit besser, sondern das Ziel ist ja, die Zukunft von unseren Kindern, von den Grosskindern helfen zu gestalten, dass auch sie noch lebenswerte Umgebung haben und in der Schweiz oder eben, wo man auch tätig ist, so können leben, dass es menschenwürdig und lebenswert ist. Und das ist, wenn die Motivation da ist und die Motivation nicht ist, auch wenn ich dort mitmache, komme ich dort den Verwaltungsrat sitze oder irgendwie weiss nicht was, dann hat man eben ganz eine andere Ausgangslage. Oder? Und dann kann man auch anders, freier politisieren. Man muss auch nicht überall sich zeigen, für das man gesehen wird. Und ich denke, dass das Ganze eine wichtige, grundlegende und andere Schiene ist, wo man fahren kann. Entweder kann man die fahren oder die, oder man kann Mischungen fahren. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich das Ziel, wegen was mache ich etwas, dass ich das nie aus den Augen verliere. Und das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich denke viel an unsere. Früher ging es einfach an die Kinder und jetzt auch an das Grosskind, wenn wir Entscheiden fällen und probieren, dort das, was ich an dem Platz, wo ich bin, reinzubringen dafür.
Also das ist eigentlich sehr eine pragmatische, sage ich jetzt, lösungsorientierte Sicht. Ich frage mich einfach manchmal, wenn ich so Politik anschaue heutzutage, ist es eigentlich sehr polarisiert und man hat das Gefühl, das Lösungsorientierte ist so ein bisschen an einem kleinen Ort. Ist das manchmal auch ein bisschen
ein Frust? Das ist manchmal, es braucht eine grosse Frustrationstoleranz, wenn mir Politik ist. Das ist mal ganz klar. Und es ist noch einmal klar, dass das, was polarisiert, halt viel mehr wahrgenommen wird. Es wird aus originell, aus kreativ, ob es jetzt rechts oder links oder weiss nicht wie ist, wahrgenommen. Man kann sich viel mehr in Szene setzen und Leute sagen, ich will genau das. Und das andere ist eben dann in unserer Schweiz mit unserer Demokratie bringen wir nochmal Lösungen her, wenn wir aus diesen beiden Polen irgendwie das Machbare nachher machen. Weil man bringt weder diesen Pol noch diesen Pol ihre Mehrheit durch. Und dann muss man doch einfach ganz klar Lösungen suchen. Und das ist eher halt ein pragmatischer Weg. Nicht ein Weg, der in der Öffentlichkeit so beklatscht wird und wo man so Erfolge sieht. Aber das ist der einzige Weg, der uns immer wieder einen Schritt weiterbringt. Und das ist auch das. Und darum bin ich auch dran und finde mal, auch die Kommission oder so kann man wirklich dort auch probieren, mit Argumenten so die Leute herzubringen. Und es ist manchmal schon schmerzhaft zu sehen, wie die gute Lösungen, die auf dem Tisch liegen, wieder gekippt werden, weil verschiedene Polen Angst haben, dass sie jetzt irgendwo nicht zur Kenntnis genommen werden oder Angst haben, dass der andere Pol könnte das Referendum ergreifen und nachher mehr Erfolg hat. Und gute Lösungen werden manchmal mit, sie sagen dem aber die unheiligen Allianzen werden manchmal so gekippt. Und das ist dann aber schon frustrierend. Und ich glaube, eben in unserem Land, wo wir alle mit unserer Unterschiedlichkeit eigentlich die Möglichkeit haben, etwas dazu zu sagen, und die Demokratie so funktioniert, Das ist ja das, wo das Erfolgserlebnis ist von unserem Land. Es braucht viel Zeit, bis man Lösungen hat. Aber das ist schon das, was uns so vorwärts gebracht
hat. Ich möchte Sie ganz kurz zum Schluss noch fragen, Marian Streif, Lorenz Hasler. Wir haben über Vorbilder geredet, Fräulein Brönnimann, Laurent Fenivesch, die Sie geprägt haben. Was wollen Sie weitergeben? Was ist Ihnen wichtig, weiterzugeben, Lorenz Hasler?
Es ist, denke, wie du auch gesagt hast, es ist die Liebe zum Gegenüber. Also, dass eigentlich wir den Intellekt, das Denken häufig überschätzen und nicht wahrnehmen, dass das Leben primär wegen der emotionellen Beziehung untereinander lebenswert ist.
Marian Stein,
also ich muss auch wieder in die Richtung sagen, oder? Das ist Ja, man muss die Menschen gerne haben. Und wenn man die Menschen gerne hat, schaut man nämlich von sich weg auf die Menschen. Und dann begegnet man sich ganz anders und kommt zu anderen Zielen. Und für mich ist das ganz wichtig.
Ja. Danke vielmals. Marian Streif, Lorenz Hasler. Und allen einen ganz schönen Sonntag.
Merci. Bravo.
Unsere persönliche Runde direkt aus dem Kulturhof Schloss Köniz, zu Köniz im Kanton Bern. Gäste von der Anita Richner sind Marian Streif, Politikerin, und Lorenz Hasler, Musikpädagog. Technik Roland Fatzer und Rudi Wild. Wer es persönlich am Sonntagmorgen verpasst, kann die Sendung immer auch am gleichen Abend hören. Sonntag zu Abend, gerade nach den 10 Nachrichten, ebenfalls hier auf DRS1. Heute in einer Woche kommt es persönlich dann aus dem Hotel Kurhaus zu Hasle im Kanton Luzern. Und Gastgeber ist dann der Christian Zeugin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.